Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designclubs.
Sie hat mit renommierten GestalterInnen wie Zaha Hadid, Hella Junkerius, Patrizio Urquiola, Fernando und Umberto Campana, Konstantin Girčić, Ronan und Erwan Borulek, Naoto Fukasawa, Stefan Dietz und Dieter Rams zusammengearbeitet. Eine Frau mit einer Vision und einem sehr, sehr umfangreichen Netzwerk. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Die Design- und Innenarchitektur-Expertin Barbara Glasner ist seit über einem Jahrzehnt Verlegerin des Verlag Form und Herausgeberin der wieder aufgelegten Buchreihe Form Designklassiker. Sie hat mit sehr vielen bekannten DesignerInnen zusammengearbeitet, über sie geschrieben und mit ihnen Projekte realisiert. Als Autorin, Kuratorin und Sammlerin veröffentlichte sie im letzten Jahr im Verlag Form das viel beachtete Buch Most Touched, ein umfangreiches Kompendium mit über 1000 Fotografien von Türgriffen aus aller Welt. Die FAZ titelte treffend 1000 Mal berührt, vom Einzelstück bis zur Massenware. Barbara Glasner öffnet in ihrem Buch Most Touched mit 1000 Klinken und Griffen die Tür in ein ganz eigenes Universum. Barbara ist eine Allrounderin und eine Kämpferin für die gendergerechte Gesellschaft. Mit ihr sprechen nun Anna Kirchner und Georg Christoph Bertsch.
Heute haben wir hier im Studio die Barbara Glasner. Yes.
Hallo. Yes, mais oui.
Ja, und die Anna.
Hi.
Ja, wieder mal die Anna.
Hello again. Für mich eine große Ehre, Anna, dass du jetzt auch dabei bist, weil mein großes Thema im Hintergrund ist ja immer Sichtbarkeit von Frauen. Wo sind die alle? Danke, dass du jetzt hier zusammen mit dem Georg sitzt, den ich ja auch sehr schätze.
Ja, freut mich natürlich auch, dass er auch mich noch schätzt. Also.
Ich freue mich auch sehr über diese Möglichkeit. Macht mir auch wirklich Spaß.
Sehr schön.
Ja gut, da steigen wir direkt ein. Also wir haben eine ganze Reihe von Themen, die wir besprechen wollen. Bei dir gibt es sehr viele Themen. Und zwar einmal, du fährst ja irgendwie, so viel ich weiß, immer nach Mailand zum Salone. Wie war das denn?
Immer bedeutet, glaube ich, seit ich Mitte 20 bin, jetzt bin ich Mitte 50, das heißt 30 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich glaube, ich war 4-mal nicht dort, aus gesundheitlichen Gründen, Schwangerschaft und ich weiß nicht was. Und Corona war natürlich auch noch dazwischen. Und in dieser Zeit, habe ich die Stadt, glaube ich, ein bisschen kennengelernt. Ich habe auch mittlerweile Italienischkurse gemacht und ich weiß nicht was. Ich habe mir dieses Jahr wahnsinnig ein Kopfzerbrechen gemacht. Ich kann doch mein Mailand nicht sausen lassen. Es stehen so wahnsinnig tolle Events an. Ich habe bestimmt 150.000 Newsletter bekommen auf unseren Form-Account. Ich habe mich natürlich vorher informiert. Social Media platzt aus allen Nähten. Alle in der Design-Community haben irgendwie früher oder später geschrieben, wann und wo treffen wir uns, wo sehen wir uns, in welcher Trattoria essen wir zu Abend. Und dann habe ich immer gezögert und habe gesagt, ich weiß es noch nicht, weil es gibt eine große Veranstaltung, die mir sehr am Herzen liegt und zu der ich mich auch sehr verbunden fühle. Nicht nur, weil ich hier lokal einfach aktiv bin, sondern weil ich denke, das ist einfach für unsere gesamte Branche eine wahnsinnig wichtige Veranstaltung ist. Die World Design Capital 2026 Frankfurt Rhein-Main, die viele bestimmt schon kennen. Und genau just parallel eigentlich zum Mailänder Designwoche fand die Signing Ceremony statt. Das heißt, eigentlich dieser große Event, an dem alle Akteure, die AkteurInnen, die Beteiligten eben unterschreiben sollten, dass sie sich committen für dieses Jahr.
Und das hat ja wirklich funktioniert auch.
Und immer noch Gänsehaut, muss ich sagen. Georg, wir waren ja alle da, Anna. Der Gänsehaut-Moment, der hat absolut funktioniert. Wir waren tatsächlich alle, wir haben alle unterschrieben. Und ich muss sagen, das war nochmal ein großer Schub Richtung Commitment, Richtung Sichtbarkeit. Und ich saß da und ich dachte, es ist sehr gut, dass ich jetzt hier bin. Mailand muss ich jetzt irgendwie digital abarbeiten und aus den Erzählungen von meiner ganzen Community entnehmen, mit denen ich danach noch intensiv telefoniert habe. Und jeder sagte, naja, weiß doch Mailand, eigentlich hast du ja wieder nichts verpasst. Aber Hanau, was ist denn da eigentlich abgegangen? Also von daher ging das für mich ein bisschen auf, auch aus journalistischem Interesse natürlich und eher so auch als ja Beobachterin politischen Geschehens und wie die Design-Community sich aufstellt, wer da wo wie was kommuniziert, was da passiert überhaupt.
Ja. Gut, ja, Anna.
Da hast du dich bestimmt richtig entschieden in diesem Fall. Als Trendbeobachterin würde ich dich gerne fragen, wir sind jetzt in Mitte 2024, was sind denn jetzt die aktuellen Trends, die du da so siehst?
die, ja, ich kann das ja immer nur mit so Megathemen, glaube ich, für mich persönlich beantworten. Ne? Diese eigentlichen Trendbeobachtungen, die man jetzt so im, wie soll ich sagen, ja, als klassische Trendbeobachterin machen würde, zum Thema Farbe, Material, Stil und so weiter, die interessieren mich eigentlich weniger. Mich interessieren die Megatrends, die drüber liegen. Und da sind die nach wie vor die starken Beobachtungen, auch erfreuliche Beobachtungen, dass viele der Themen im Mainstream jetzt angekommen sind. Und das bedeutet Kreislauffähigkeit, Zirkulationsfähigkeit, wie die alle heißen. Ich will das Wort Nachhaltigkeit jetzt nicht aussprechen, jetzt habe ich es doch getan. Also das ist Gott sei Dank wieder out of Trend. Das benutzt hoffentlich oder sollen alle nicht mehr so benutzen, weil es einfach so vage und so nichtssagend ist. Das war ein Platzhalter eine Zeit lang, dieser Begriff. Wird Gott sei Dank nicht mehr ganz so inflationär genutzt. Aber wir sind eben bei diesen großen Themen Kreislauffähigkeit. Und das wiederum, denke ich jetzt für uns, ich rede ja immer aus der oder mit dem Blick auf die GestalterInnen-Szene, ne? Also auf die Designbranche, auf die Akteure, auf die Hersteller, Firmen, die das Thema Kreislauffähigkeit, das Thema Rohstoff als Gold, also das Betongold, das neue jetzt, eben die Themen, dass man jetzt ganz offensiv, nicht nur weil wir jetzt eine Baukrise haben, eine sogenannte, sondern oder eine ja, eine Energiekrise haben, hatten, sondern dass es darum geht, umzunutzen, ja, dass es nicht geht darum, abzureißen, dass das, was man immer mit der grauen Energie früher noch beschrieben hat, jetzt die goldene Energie endlich ist in der, im Wording. Ja. Es geht ja immer um Kommunikation, ne? Also wie können wir auch aus der Szene heraus, weil wir ja viele Erkenntnisse schon viel früher haben, weil wir viel früher vernetzt auf diese Themen gucken, Wissenschaft verbunden, ne? Materialkunde, Rohstoffkunde, die GestalterInnen, die damit arbeiten müssen, diese Impulse, die sind ja schon so lange da.
Wir hatten mit Werner Sobeck hier auch schon im Studio gehabt, klar. Das Thema dann mit der Annabelle von Reutern.
Die großen Köchler, Namen, jetzt natürlich.
Ja. Also man, diese ganze Thematik der Suffizienz, das bei uns im Bestand, sozusagen der Rohstoffgrundnutzung.
Gott sei Dank mehr jetzt im Mainstream, in den Mainstream-Medien. Und das ist ja das Wichtige, wie erreichen wir die Gesellschaft? Die erreichen wir natürlich nicht über die expliziten Fachpublikationen, das ist ja klar. Das muss weiter, das muss auf die ersten Seiten von den üblichen Gazetten, so dass viele der Menschen mitgenommen werden und auch ein Verständnis dafür entwickeln können. Und das ist das, was ich immer wieder anprange. Ich denke, wir müssen einfach alle mit mehr Aufklärung sein. Also Aufklärung hört sich jetzt ein bisschen, das ist ja sehr überheblich, aber mit mehr Informationen mitnehmen, die so aufbereitet sind, dass jeder da was mitnehmen kann und nicht es zu komplex ist, dass man sofort
keine
auch wegschaltet,
sondern wirklich für die Breite.
Ja, immer wieder erklären, warum macht man das? Was bedeutet das? Was bedeutet das für uns alle? Auch immer wieder diesen Kontext klar machen. Das fehlt mir oft in den Einschlägen.
Ich finde es auch sehr interessant, dass du sagst, also Nachhaltigkeit des Begriffs ist ja viel zu schwammig. Du willst lieber auf die konkreten Themen, also wie Kreislaufwirtschaft.
Genau. Gesetzesänderungen. Das sind die Brüller. Ja, wenn ich das dann lese, dass dann das Gesetz entweder verabschiedet wurde oder nicht verabschiedet wurde, ne? Sind die Hersteller zukünftig gezwungen, quasi die Ware wieder zurückzunehmen? Was passiert mit den ganzen Transport, also mit dem Transport der Waren? Was ist mit den, diese ganzen Sachen, die dahinter liegen, ja, die uns ja auch alle letztendlich das große Problem oder das große Müllproblem oder das, ja, Umweltproblem verursachen.
Die Ökodesign-Verordnung ist ja durch die Lesung durch. Ich meine, das ist ja ein Ding, was jetzt als Grundlage, da hatten wir mit der Maike Thalmayr ja auch drüber gesprochen, dass das jetzt einfach da ist.
Ja, also und jetzt muss natürlich reagiert werden.
Also auch für Mode sogar Reparaturverpflichtungen dann entstehen.
Das hat natürlich eine riesen Auswirkung auf die, die es letztendlich auch gestalten müssen, wollen, sollen, können vor allem, darauf einzugehen. Jetzt hat man den rechtlichen Rahmen, das heißt, jetzt können sich auch die Hersteller nicht mehr drücken. Ja, also jetzt gibt's nicht mehr wieder dieses Argument, ja, die Konsumenten wollen das nicht so. Die fragen das nicht nach. Das sind ja immer so alberne Dinger, die da vorgeschoben werden, das ist klar.
Ja, du hast ja jetzt im Grunde auch so eine richtige Programmatik auch schon gerade formuliert, die ja auch mit deiner Arbeit als Verlegerin zu tun hat, also im Formverlag. Und da würde mich jetzt interessieren, also was da momentan eben an Publikationen und Überlegungen, Konzepten in der Pipeline sind. Also weil du hast ja einiges jetzt verlegt, also super interessante Geschichten, also Typo-Hacks, in einem anderen Buch kommen wir ja noch. Was ist denn da jetzt momentan so in der Pipeline, wenn ich dich jetzt höre? So, was habt ihr da vor?
Also ich sag mal, im Moment ist es so, dass wir uns, ja, oder ich sag mal, mit dem Verlag ja im Bereich Corporate Publishing auch ein bisschen mehr bewegen werden. Die eigenen Projekte, die ich jetzt machen werde, die sind qua eher so kulturhistorisch angesiedelt. Die sind insofern, ich sag mal, vielleicht vordergründig nicht ganz so kritisch, aber die enthalten natürlich kritische kritische Momente und Texte und auch kritische AutorInnen und die mache ich natürlich auch nicht ohne Grund. Also ne, das, da würde ich, kommt jetzt ein Buch zum Thema Autorücklichter zum Beispiel. Das ist auch ein großer Sammelband.
Hey, da haben wir nämlich vorhin schon drüber geredet.
Und das ist ein Thema, was mich wahnsinnig kickt. Und das ist immer in diesem Thema diese Typologien, die mich wahnsinnig interessieren. Sammlungen von Dingen, das Vergleichende und dann immer in diesem Bereich same, same but different. Also das, was mich bei den Türklinken ja auch schon so begeistert hat. Und weil es eben diese Alltagsbegegnungen sind. Das sind alles Dinge, die weltweit im Einsatz sind, die, um die wir alle nicht mehr rumkommen, die kommunizieren mit uns. Wir benutzen sie sprachübergreifend, wir benutzen sie inklusiv oder exklusiv, wie auch immer. Und das ist jetzt so ein Thema, zum Beispiel bei den Rücklichtern. Das ist natürlich auch eine kritische Stellungnahme zum Thema Gestaltung, Formgebung, Materialeinsatz, Automobilindustrie, ich weiß nicht, was kann man alles ablesen und entsprechende AutorInnen werden dazu sich auch äußern, beziehungsweise will ich das noch verknüpfen mit einer Hochschule, die in Transportation Design eben sehr bekannt ist in Deutschland. Und auf so ein Thema einfach mal eingehen.
Ja. Du hattest ja so ein Buch auch noch.
Genau, ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei Jeopardy, falls ihr das noch kennt. Du hast quasi.
Ich bin noch nicht so alt, Anna.
Antwort,
du vielleicht schon.
Ich die
nicht.
Antwort zu meiner nächsten Frage gerade schon vorweggenommen. Ich stelle sie aber trotzdem nochmal. Und zwar wollte ich eigentlich auf dein Buch Most Touch eingehen. Das ist ja eine Sammlung von Türgriffen.
Mhm. Und Fotos von Türgriffen, nicht eine, meine Türgriffe. Also ich habe ja, keine, gut, ich selbst also, habe keine einzige.
Natürlich, also die Fotos von Türgriffen in diesem Buch zusammengefasst aus aller Welt. Und da wollte ich dich eben fragen, was dich an diesem Objekt so sehr interessiert. Das hast du ja jetzt schon teilweise erläutert.
Also da, ich muss ganz kurz ausholen, warum es überhaupt dazu kam. Ich war auf einer Architekturbiennale, jetzt weiß ich wieder nicht das Jahr, oh Gott, 2014 war es, glaube ich. Rem Koolhaas war damals der General Curator. Und die ganze Ausstellung oder in dem Hauptpavillon hieß irgendwie Elements of Architecture. Entschuldigung, ich krieg's nicht mehr zusammen, egal. Und ich laufe da durch und ich laufe durch Hallen, wo einzelne Architekturelemente einfach mal aneinandergereiht sichtbar waren, von Fensterrahmen, Türrahmen, Treppenstufen und so weiter, Balkone. Und ich gehe durch einen Bogen durch und da sind Millionen von Türgriffen dran, gefühlt. Ich stand davor und ich habe einfach nur mit großen Augen gestaunt und dachte so, was ist denn das? Wo kommen diese ganzen Türgriffe her? Das habe ich dann nur abgespeichert, bin damit weiter durch mein Design- und Architekturleben gelaufen und Jahre später bin ich dann auf die Firma FSB gestoßen, Franz Schneider-Prakel, einer der internationalen großen Beschlaghersteller mit Sitz in Deutschland. Und die haben mich damals gebeten, ein Buch über Jasper Morrisons Türklinke, die er für FSB mal gemacht hatte in den 90ern, darüber ein Buch eben herauszubringen. Und da war für mich die Recherchewelt war dann geöffnet und dann bin ich natürlich sehenden Auges, ich konnte an keinem Türgriff mehr vorbeigehen. Also ich habe natürlich die ganze Stadt abgesucht, ich habe auf Autotürgriffe geguckt, ich habe irgendwo nur noch Griffe gesehen. Das war schon fast, ich habe das nicht mehr rausgekriegt und habe mich dann intensiv damit beschäftigt. Das ist ja immer so eine Art Selbststudium, was dann da auch läuft, in welchem Kontext das eingebettet ist. Und diese Sammlung, die dann zusammenkam, das endete dann in Most Touched letztendlich, weil es mir wichtig war. Ich glaube, ich habe dann insgesamt 3 Publikationen auch für FSB mittlerweile gemacht gehabt. Mhm. Unter anderem auch zum Thema Eingänge von sakralen Gebäuden, also Kirchentürgriffe mit anderen Worten. Und ich sagte, diese Sammlung, die muss ich irgendwie jetzt zusammenfassen. Und ich sag mal, ich mit meinem Verlag, ich kann das natürlich auch einfach abdecken. Ich brauche dafür keine Zustimmung. Ich sage aber, ich möchte das in einem Buch sehen und habe das dann eben auch realisiert. Und ich bin froh. Ich habe mittlerweile sehr viele Vorträge gehalten. Ich habe Panel-Diskussionen mit diesem Thema gemacht. Wir haben den Deutschen Fotobuchpreis erhalten und so weiter. Anscheinend ist das Thema doch spannender, als man vielleicht erst annehmen möchte.
Du hast ja vorhin schon das Thema Journalismus, kritischer Journalismus, Designkritik so angespielt. Also für mich wird das mal eine ganz grundlegende Frage, was für dich kritischer Designjournalismus ist. Also du kannst ja sagen, okay, kritischer Designjournalismus besteht schon darin, mal irgendwas nicht gut zu finden, weil in der Designwelt eigentlich immer alles nur gut gefunden wird oder es wird nicht drüber geredet. Aber mal ein bisschen tiefer, was ist das für dich eben auch als Aufgabenstellung?
Ich kann es sehr retrospektiv jetzt sagen, was wir bei der Form da erlebt haben oder auch mit dem Form-Magazin, was wir jetzt nicht mehr publizieren, aber was wir sehr lange publiziert haben, über 10 Jahre. Letztendlich geht es ums Thema Transparenz. Es geht ums Thema Benennung von Fakten, AkteurInnen, die dahinter liegen, Interessen, Gemengelagen, die dahinter liegen. Ja, das, was klassischen Journalismus vielleicht auch ausmacht. Also gar nicht mal kritisch in Anführungszeichen, ja, sondern einfach nur klassischer investigativer Journalismus, würde ich es mal nennen. Themen aufzugreifen, die auch für AkteurInnen in der eigenen Blase unangenehm sein könnten, würden, sollten, müssen vielleicht auch. Wir haben uns das erlauben können, weil wir recht unabhängig publizieren konnten jetzt sehr lange. Dann ging es eben irgendwann nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Wir waren, tja, also es haben uns auch manchmal Fragen erreicht, ja, warum habt ihr denn so wenig Anzeigen? Da habe ich natürlich schallendes Gelächter immer folgen lassen und habe gesagt, naja, wer soll denn bei uns schalten? Fragezeichen. Welcher Hersteller in dieser Szene, Branche, sei es die großen Automobilfirmen, sei es die großen Bekleidungsmarken, sei es die, wer oder was hätte denn bei uns schalten sollen und dann 4 Seiten später lesen müssen, dass das, was da getan wird, meistens in Greenwashing oder in Problemmaterialien oder sonst wie irgendwie produziert ist, ne? Oder mit Abgasproblematiken oder mit alles gegen was oder für wir was geschrieben haben in der Zeitschrift, hat ja letztendlich immer an der Schnittstelle zu denen, die etwas dann auf den Markt bringen, war natürlich grundsätzlich eine Kritik dabei, sei es auch, ne? Und ich glaube, das ist so ein Minimum an dem, was ich auch vermisse. Ja, und ich meine, gut, wir haben natürlich eine andere Plattform jetzt. Wir sind ja online noch aktiv. Wir schicken Newsletter raus. Wir haben eine Instagram-Community. Da sind wir kritisch. Wir haben jetzt gerade erstmal wieder ein Reel abgesetzt zum Thema Wahlplakate und haben da ganz deutlich hingeschrieben, A, dass es ein Agenturversagen ist, B, es ist ein Versagen dieser Wahlkampfgremien von den Parteien. Mhm. Es ist ein Versagen vom European Parliament, die nicht mal einen eigenen Instagram-Account haben und wir haben die da angeschrieben, da kommt nichts. Also das ist eine absurde Sache und niemand schreibt drüber. Niemand regt sich auf, aber wer soll auch drüber schreiben? Nee,
ich finde es aber irgendwie sehr gut, weil du bringst das wirklich einfach auf den Boden zurück und sagst, also es ist eigentlich die Grundlagen, also die medienethische Grundlage von normalem Journalismus ist eigentlich das, worum es dir auch im Designjournalismus geht, nämlich investigativ zu sein, wahrhaftig zu sein, eben auch Fragen stellen zu wollen oder zu dürfen sozusagen, wo es auch wirklich wehtut, wo es die eigene Blase, hast du ja auch gesagt, wo es die eigene Blase auch wehtun kann. Das sehen wir übrigens genauso. Das ist einer der Gründe, warum wir die ganze Veranstaltung hier machen, weil wir eben auch das öffnen wollen, also Transparenz reinbringen wollen in eine Szene, die sich eigentlich so wie so eine Blackbox bisher verhalten hat.
Ja gut, also das ist natürlich auch ein schwieriges Ding. Also man ist ja selber entweder Auftragnehmer, weil man Gestalter, Gestalterin ist. Man hat irgendwie auch immer einen Auftraggeber, eine Auftraggeberin und im Zweifel sind das eben ja produzierende Unternehmen oder es sind irgendwie ja Dienstleistungsunternehmen oder ich weiß nicht, für wen man auch da noch mal arbeitet oder für die öffentliche Hand. Und man müsste natürlich wahrscheinlich als GestalterIn schon viel kritischer rangehen und sagen, wenn ihr jetzt irgend so ein Projekt macht, warum sind denn dann, wenn wir ein Fotoshooting machen sollen, warum sind dann nur White People, die alle, ich weiß nicht, völlig konform, 30 Jahre alt, Modelfiguren, ich weiß nicht was, wo ist die Diversität, können wir mal irgendwie auch, ich weiß nicht, irgendwie andere Models irgendwie dahinstellen? Das fängt ja mit so banalen Dingen an. Und ich glaube, das hat ja Jahre gedauert, bis dieser Prozess jetzt irgendwo angekommen ist, dass selbst auch, ich sag mal, die Marketingabteilung von diesen Herstellerfirmen auch merken, ja, vielleicht sollten wir nicht irgendwie so Stereotype Bilder oder Visuals erzeugen. So, und jetzt steht man auf der anderen Seite, die Anna lächelt auch, bist Fotografin auch, oder ich habe ja auch schon viele Sachen produziert, nicht nur für die Zeitschrift, auch für andere, für Kunden. Da steht man immer mit dem Fragezeichen da und sagt, habe ich jetzt an alles gedacht? Soll ich das lieber weglassen? Was sagt das eigentlich? Ich habe die Verantwortung dafür, die verdammte. Und wir haben solche Verantwortung, dass wir neulich wirklich krass diskutiert haben bei uns im Büro und noch außerhalb mit Menschen, ob wir zum Beispiel eine Ausstellung vom Museum für Gewerbe in Hamburg, ob wir diese Ausstellung ankündigen werden. Und ich habe mich dagegen entschieden.
Das heißt, du lässt dich nicht kaufen, du...
Na, was heißt kaufen? Ich bin halt teilweise politisch auch sehr... Also, was heißt... also wie politisch ist man dann eigentlich auch, ne? Welche Verantwortung hat man als Gestalter, Gestalterin? Was tut man, wenn man es weglässt, tut man was? Wenn man es tut, tut man auch was. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn man es nur tut, um dem Auftraggeber zu gefallen, klar, ich glaube, es gibt natürlich auch Existenzthemen auf der Seite von GestalterInnen, genau, die dann sagen, ich sag mal, das ist ja kein Wunschprogramm, ja, zu sagen, sondern, aber wie viel Kraft muss man da mitnehmen, zu sagen, ich hätte gerne jetzt andere Models?
Ich glaube, das ist im Endeffekt dadurch, dass da wenig drüber gesprochen wird. Und das ist eigentlich einer der Gründe, warum wir eben auch darüber sprechen. Also je weniger darüber gesprochen wird, desto mehr Sprachlosigkeit herrscht in dem ganzen Ding. Und desto weniger Reflexion gibt es. Also wenn jetzt die Leute gar nicht metamäßig über diese Fragestellungen reden, gibt es auch keinen Ort, an dem man das diskutieren kann. Mhm. Faktisch ist es natürlich so, Designerinnen oder Gestalterinnen, Kommunikatorinnen müssen sozusagen für die Kunden, denen sie eine Rechnung stellen wollen, auch das machen, was für diese Kundinnen gut ist. So. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ich will für bestimmte Leute nicht arbeiten. Oder ich bin aber auch in der Lage, wenn es einen Diskurs gibt, deshalb ist der Diskurs, den wir hier führen, auch wichtig, dann kann ich mich auf den Diskurs beziehen. Also jemand anders, der das jetzt hier hört, kann sagen, okay, da wurde jetzt in Dedicast über dieses Thema gesprochen, geht dann auf die Kundin zu und sagt, ja, wie würden wir das denn am besten verhandeln, diese Fragestellung? Mhm. Verstehst du, du musst ja irgendwie
einen Ansatzpunkt haben. Man muss das Forum schaffen. Genau, und das Forum heißt, das haben wir jetzt, muss ich mich wieder auf unser Designmagazin beziehen. Ich bin auch nach wie vor noch überzeugt, dass wir damals richtig gehandelt haben, als wir die neuen ChefredakteurInnen benannt hatten, Anton Ralbes und Nina Sieverding, die ich wahnsinnig schätze für ihre inhaltliche Arbeit. Wir haben uns damals entschlossen, das Magazin dann vom Designmagazin für Design und Haltung zu benennen und haben das dann auch gleich in die Tat umgesetzt. Wir haben dann angefangen zu gendern. Boah, jetzt gehen alle Schreikrämpfe. Ich sehe schon alle, die gerade wieder blinken in den Augen haben und sagen, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es immer noch hören. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Und auch, es wird auch weiterhin so wichtig bleiben. Und ich merke, ja, wir sind auf dem Weg und ich will eigentlich alle jetzt positiv auch stimmen und nicht nur sagen, blöd, blöd.
Ja, Werbeblocker, Hanna Wilke, irgendwie Typo-Hacks. Also.
Ja, wir haben damals so viele Hass-Zuschriften. Ich nenne es mal jetzt Hass. Hass ist jetzt ein hartes Wort, aber ich würde schon sagen, es geht in die Richtung unverschämte Zuschriften bekommen. Sei es analog, sei es per E-Mail, sei es auf unserem Instagram-Account. Soweit, dass Anton Ralbes, der den da betreute, irgendwann gesagt hat, ich werde diesen Account jetzt sperren. Ich will diese Kommentare von diesen Menschen nicht mehr sehen. Das war übrigens einer der doch bekannten deutschen, auch Automobildesigner, der uns dann teilweise schon manchmal erst ein Schmunzeln verursacht hatten, wir dann irgendwann entschieden haben, nee, das ist ja auch nicht mehr lustig hier, das ist homophob, das ist frauenfeindlich, das ist einfach frech, was da läuft. Ja. Und da muss ich dir sagen, diese Branche ist teilweise noch so veraltet in sich, dass es mich manchmal kräuselt. Und wenn ich dann irgendwie Preisverleihungen mir angucke auf Social Media, bei denen zu Recht Dieter Rams einen Preis für sein Lebenswerk entgegennimmt und da stehen dann wieder, in Anführungszeichen, eine Menge älterer, ich sag's bewusst jetzt, mein Mann ist ja auch 72, älterer, weißer Männer, um diese Stereotype jetzt auch zu bedienen, auf der Bühne und sich alle gegenseitig feiern und man nicht auf die Idee kommt, dass man vielleicht auch irgendwie so ein Bühnenbild, das natürlich wieder viel aussagt und wir sind jetzt 2024, wir sind jetzt nicht irgendwie vor 15 Jahren. Warum kommt da keiner bei der Szenografie auf die Idee oder der die Dramaturgie verantwortet? Also in dem Fall ist es jetzt eine große deutsche Designinstitution, eine selbstständige. Warum kommt da keiner auf die Idee zu sagen, ach, vielleicht gibt das ein komisches Bild ab, wenn wir da, ich sag mal, den Dieter Rams und dann haben wir noch diese anderen Männer und alle sind deutlich über 20. Was sagt das denn aus? Was sagt das aus? Ja. Welches Bild verursachen wir da?
Es gibt ja, es gab ja von Duden, ist ja im letzten Jahr so ein Sonderband rausgebracht worden über Vielfalt, der sich mit dieser ganzen Diversitätsfragestellung beschäftigt. Und da wird unter anderem der Begriff alter, weiser Mann eben auch besprochen. Also was, und da finde ich diese wunderbare Definition, ein alter, weiser Mann muss weder alt noch weiß noch ein Mann sein.
oder männlich gelesen.
Ja,
du hast recht.
Ich würde aber ganz gerne nochmal weiterkommen, weil wir haben irgendwie eine ganze Reihe von weiteren Fragen.
Das stimmt.
Anna.
Im Grunde wollte ich dich fragen, welche Themen im Genderdesign dich momentan am meisten bewegen. Auch da hast du jetzt schon einiges zu gesagt, aber vielleicht gibt es da auch nochmal was dir besonders auf der Seele brennt.
Es brennt mir auf der Seele, dass wenn ich in, beschreibe das immer so, wenn ich in gut bürgerlichen Haushalten zum Dinner eingeladen bin und an diesen Abenden, und da gehe ich jetzt von aus, dass der Bildungsstand relativ hoch angesiedelt ist, das sind alles Menschen, die sich im in einem Umfeld bewegen, die alle einen hohen Schulabschluss haben, die haben irgendwelche Studien hinter sich, die haben irgendwelche großen Unternehmen, die sie leiten, die haben, ich weiß nicht, was sie alles verantworten, dass das Thema dann immer noch so lächerlich angesprochen wird. Und dann sitze ich am Tisch und denke, ja, aber die Hälfte des Tisches ist mit Frauen besetzt. Die alle, die am Tisch sitzen, diese Männer, die haben alle Töchter, die jetzt alle auch studieren, die jetzt in die ersten Jobs gehen. Die haben alle Schwestern, Cousinen, Tanten, Mütter, ich weiß nicht was. Also ich bin immer wieder doch erstaunt. Ich bin erstaunt, wenn dann eine ZDF-Intendantin bei einem großen Vortragsforum hier in einer der großen Veranstaltungsräume in Frankfurt, wenn die dann da sitzt und wird auf das Thema Gendern angesprochen, wenn die dann da sitzt und sagt, naja, in der Redaktion, naja, wir haben das dann so gehalten, dass jeder der Redakteur und Redakteurinnen das dann selbst für sich entscheiden kann. Blöd lächelt und das Thema wechselt. Da sitze ich da und denke, ja, wo sind wir denn jetzt angekommen? Der Gender Gap ist immer noch da. Dass man es ins Lächerliche zieht, dass man gar nicht versucht, diesen Weg überhaupt mal mitzugehen und zu sagen, wir haben noch keine Regel dafür, es klappt alles noch nicht prima. Wir haben nämlich gerade jetzt diese tolle Publikation DDC, was ist gut 2023 rausgebracht zusammen, also muss ich auch sagen, vielen Dank nochmal für das Vertrauen der Vorständinnen des DDC. Ich habe damals gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal dieses Ding durchzugendern. Mhm. Und ich habe das Ding lektoriert und ich muss sagen, ich bin komplett an meine Grenzen gekommen, aber zu Recht, weil die Themen sind noch nicht alle geklärt, aber es ist ein Weg und es ist ein Zeichen. Und wenn da drin auch lächerliche Sachen entstanden sind, dann sollen die bitte da sein. Das, was eigentlich lächerlich ist, ist das, was viel früher passiert ist, dass man nicht mal die weibliche Form überhaupt hingeschrieben hat. Ja. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin Architektin und nicht Architekt. Mhm. Und das ist eben diese grundsätzliche Sache.
Da gibt es einen Punkt, den ich da wahnsinnig wichtig finde an dieser Stelle, nämlich irgendwie sozusagen die Frage, wie wir das in der Praxis machen. Also es ist immer eine praktische Frage. Diese ganze theoretische Diskussion ist eigentlich vollkommen irrelevant. Mhm. Also wir haben jetzt im DDK uns ja vom ersten Tag an dazu entschieden, wirklich exakt genauso viele weiblich gelesene wie männlich gelesene Gäste einzuladen. Mhm. Da achte ich ja wirklich drauf. Wir haben jetzt 194 Sendungen oder so gemacht.
Gästinnen,
ja gut, das kann man das sagen.
Also ich Gästin, übe auch noch.
Der Begriff Gästin geht mir auch nicht so richtig von den
Lippen. Ich versuch's einfach, aber es geht nicht.
Aber sag mal, Gästin, gut. Also wir haben eben Gästinnen, also männlich und weiblich gelesene Gästinnen, in der paritätischen Verteilung. Mhm. Es gibt ja auch noch andere Aspekte. Wir haben auch die Altersdiversität eben berücksichtigen, die wir sagen, wir haben ungefähr 30% bis 30, dann weitere ungefähr bis Mitte 40, dann weitere 30 eben bis Anna Dunnemann. Als nächstes machen wir ja auch eine Sendung zum 80. Geburtstag von Hartmut Esslinger. Also das, finde ich, ist die Praxis. Das ist nicht die theoretische Diskussion. Ja. Ich glaube, die Praxis ist sehr entscheidend. Es ist einfach zu machen.
Das ist das Machen. Und es ist aber auch die Sensibilität, Georg. Es ist die Sensibilität von Menschen, absolut, die sehr wohl wissen, was sie da verantworten. Genau. Und wenn es darum geht, eine Dramaturgie für eine Bühnenveranstaltung zu planen, wenn es darum geht, ein Panel zu planen. Es gibt ja viele große, auch hier jetzt in Frankfurt zum Beispiel, die Polytechnische Gesellschaft. Es gibt ja viele Veranstalterinnen. Und natürlich kannst du heute eigentlich nicht mehr sehenden Auges, ja. Wenn du einigermaßen in der Szene unterwegs bist, kannst du nicht mehr Panels machen, wo ausschließlich Männer sitzen, also weißt du, wo es einfach so Stereotype dann wird. Das geht einfach nicht mehr.
Wir haben noch ein paar Fragen und wir müssen gucken, dass wir mit unserer immer doch relativ irgendwie eingeschränkten Zeit irgendwie zurechtkommen.
Gerne.
Wobei ich merke, wir sollten eigentlich eine zweite und dritte Sendung mit dir machen.
Es gibt viel interessantere Leute, die noch interviewen müssen.
Ja, gut, aber, ja, aber die Bescheidenheit ziert dich. So, also ja.
Das zeigt ja auch, dass du einen sehr, sehr breiten Horizont hast. Also weil er sagt, man könnte einen zweiten, dritten, vierten Podcast mit dir aufnehmen, weil du einfach dich für so viele Dinge interessierst. Und woher kommt denn eigentlich diese generelle Erfahrung, das Wissen zu Design, Architektur und Kunst?
Das ist einfach, glaube ich, über sehr viele Jahre gewachsen. Wobei ich mich immer frage, ob ich als Anfängerin in der Szene, ich habe ja quasi die berufliche angefangen mit einer Ausbildung, also mit einem Studium als Innenarchitektin. Ich habe schon während dieses Studiums gemerkt, das ist mir alles irgendwie zu klein. Ich sehe mich jetzt nicht als klassische Innenarchitektin. Ich werde jetzt nicht irgendwie Räume umbauen, habe ich dann zwar eine Weile gemacht, aber ich wollte eigentlich schon immer alles irgendwie erkunden. Also es war einfach, ich glaube, die pure Neugierde, die pure Leidenschaft für Dinge, die mich umgeben, die uns umgeben alle, wie etwas gemacht ist, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie es sich anhört, warum es so ist, wer es nutzt, warum man es nutzt und so weiter. Also dieses quasi, ja, Design ist unsichtbar, es ist überall. Mhm. Ne? Das hat mich eigentlich schon immer irgendwie angeregt oder total begeistert und ich bin auch eigentlich schon zum Beginn des Studiums sofort nach Mailand gefahren. Ich wusste zwar gar nicht, was ist da, aber irgendwie wusste ich, da muss ich hin. Da sind diese ganzen Berühmtheiten, wie ich damals dachte und wollte mir das alles persönlich angucken und ja, so waren die ersten Jahre einfach geprägt irgendwie von viel Reisen, ja, Lesen, sich einfach da reinzusaugen. Ich habe damals auch beim Rat für Formgebung als Projektmanagerin, Kuratorin frei gearbeitet und hatte das große Vergnügen, mit der Helga Asmonait sehr früh in Kontakt zu kommen, die berühmte Leiterin,
Bibliothekarin auch.
Bibliothekarin, sie ist ja viel mehr als eine Bibliothekarin, ja. Aber sie ist eben die Hüterin der Schätze der großen Designbibliothek.
Das haben wir auch mal eine Sendung gehabt.
Genau, wir haben ja auch immer regelmäßig mit ihr
und,
zu tun.
Ich sag mal, ein Teil meines Jobs damals, ich musste damals ein Newsletter für die Neuzugänge in dieser Wahnsinns-Design-Bibliothek verfassen. Und das war natürlich ein Wahnsinnsfund, irgendwie sich in die verschiedenen Themen einzuarbeiten und persönlich die Protagonistinnen alle kennenzulernen, unter anderem auch den Georg Bertsch. Wir haben uns ja damals auch in dem Kontext kennengelernt. Ne?
Das heißt, du hast einen wahnsinnigen Wissensdurst, aber nicht nur das, sondern du hast auch viel Interesse an der Wissensvermittlung. So seit dem Sommersemester 2023 bist du ja Dozentin zum Thema Farbe an der Fakultät Design der Hochschule Pforzheim.
Ich habe Lehraufträge dort.
Okay.
Dozentin so ist es noch nicht, aber ich habe Lehraufträge dort, ja.
Genau, okay. Also du hast einen Lehrauftrag zu dem Thema Farbe und Farbe ist ja ein riesiges Feld. Was interessiert dich denn dann bei der Farbe am meisten?
Bei der Farbe interessiert mich. Also es gibt das eine, was mich persönlich interessiert und das andere ist eben das, was ich gern vermitteln möchte. Ich habe damals im Studium selbst erfahren, dass Farbe da extrem langweilig gelehrt wurde und das eigentlich eher zum Nicht-Thema wurde und wir alle nur dachten, oh bitte lass uns in Frieden mit diesen todlangweiligen farbtheoretischen Sachen und Farbkreise kennen wir noch vom Abi und so, wollen wir nicht. Uns wurde gar nicht vermittelt, warum und was und warum man das überhaupt tun sollte. Ja, das Thema Farbsehen, ja, interessiert mich einfach wahnsinnig. Das ist ja so eine Mischung aus physikalisch-physiognomischer Geschichte. Warum sieht man überhaupt Farbe? Was passiert da? Die Anwendung von Farbe. Mir geht es darum, dass GestalterInnen bewusst mit Farbe umgehen. Mir geht's nicht jetzt, ich möchte da jetzt nicht so einen Inspiration-Workshop anbieten oder das soll ja jeder selber machen oder mit Farbe arbeiten, sondern mir geht's darum, bewusst zu erklären, welche Art von Farbe steht für was, wie ist es politisch einzuordnen, wie kann man sich auch vertun mit der Farbwahl, warum ist Farbe relevant in der Gestaltung und nicht nur eben als letztes dekoratives Moment, wenn etwas schon fertig gestaltet ist, dann eben nochmal irgendwo um Farbe drüber zu kippen. Nein, es ist natürlich essentieller Bestandteil und das ist mal ein bisschen meine These. Und dann benutze ich eben gerne auch einfach zur Erklärung die ganzen Color Tools. Da gibt's ja auch wahnsinnig viel Missverständnisse innerhalb der Gestalterszene. Wo ist der Unterschied zwischen einem NCS-System oder einem Pantone-Register? So. Also das sind einfach spannende Sachen. Da habe ich mich sehr lange eingearbeitet und kann das jetzt, glaube ich, ganz gut vermitteln, um einfach klar zu machen, wenn Farbe ja, warum, wie nutzt man das, welche Tools, und wie kommuniziert man es vor allem, damit man nicht nur sagt, das ist irgendwas schön bunt oder es sieht romantisch aus. Ja, das weil das sind Dinge, die streichen wir sofort aus dem Vokabular und darauf gehe ich ein. Ich bringe praktisch wie so eine Art Sprache bei oder weise darauf hin. Ich weise auch darauf hin, dass Farbe immer politisch ist, wenn man sie einsetzt. Siehe jetzt an den Wahlkampagnen, also wenn jemand das aufgefallen ist, das ganze Look and Feel von der CDU gleicht sich im weitesten mit diesem Blau jetzt einer Partei an, die wir alle nicht wählen werden, hoffentlich sollen.
Definitiv.
Da wäre ich wirklich gerne mal Gasthörerin, weil ich mich auch für das Thema Farbe sehr interessiere.
Musst du dich anmelden jetzt bei meinem Workshop demnächst bei Hessen Design.
Oh ja, auf jeden Fall. Können wir nachher gerne nochmal drüber sprechen.
Auf jeden Fall.
Geht es dir denn eigentlich auch so, dass die Beschäftigung mit Farben, die du magst, ein physisch spürbares Glücksgefühl in dir auslösen? Interessante Frage.
Im Moment freue ich mich eher wenn ich ein tolles Rücklicht entdecke.
Das meistens rot ist, oder?
Also Farbe an sich, ich freue mich, ich nehme es natürlich extrem wahr, weil ich extrem geschult darauf bin. Ne? Ich kann ja gar nicht Farbe sehen, können wir alle nicht, aber bei mir ist es extrem ausgeprägt. Ich weiß genau, wenn ich jetzt 3 Wochen später über euch nachdenke, weiß ich, wie die Farbe deines Oberteils ausgesehen hat. Ich weiß auch, welche Farbe deine Kette hatte, Anna. Ist Glücksgefühle auf jeden Fall, vor allem in großen monochromatischen Ansammlungen bin ich lost. Also Blinky Palermo, Stoffbilder, die man in echt gesehen haben muss und dann fast stirbt davor, bis hin zu, ja, ich bin Fan von Margrethe Odgaard, einer dänischen Farbgestalterin, die extrem tolle Arbeiten fabriziert, auch sehr intellektuell Arbeiten macht. Und im Moment liegt hier auch mein absolutes Lieblingsbuch, Layers of Reality, von Anna Püschel, einer Künstlerin. Die sich eben mit dem Thema Synästhesie auseinandersetzt, selber eine Synästhet ist oder wie sie sich selber nennt und das eben nicht als Krankheit verstanden haben will, sondern eben als Bereicherung, die eben komplett alles immer in Farbabgleichung wahrnimmt. Also Menschen reagieren ja mit den Sinnen teilweise verbindend oder eben auch nicht. Die Synästheten tun das ja, die nehmen eine Sinneswahrnehmung auf und verbinden das dann sofort mit der anderen Sinneswahrnehmung. Ich habe irgendwas Ähnliches in mir, weil ich sehe auch meistens nur in Farbe. Ich kann zum Beispiel akustisch nicht, ich kann mir akustische Dinge nicht merken und ich kann sie oft auch nicht gut ertragen. Ich kann nie parallel Musik und visuell sein. Das geht gar nicht bei mir.
Ich hoffe, dass du trotzdem Spaß hast, einen Podcast aufzunehmen mit uns.
Ja, vielleicht sollte ich mir schnell hier so eine Schlafbrille drüber setzen, dann kann ich mich besser konzentrieren.
Welche Farbe hätte der denn jetzt heute,
der Podcast? Wir müssen jetzt auch schon zum Ende kommen, leider irgendwie. Also, wir haben eine ganze Reihe von Fragen, aber die kann man nicht irgendwie wirklich alle besprechen, also sonst fliegt uns die Zeit um die Ohren. Wir haben nämlich nachher, wie immer, eigentlich noch eine zweite Aufnahme. Wir nehmen immer alle 2 Mittwoche 2 Sendungen auf.
Ja.
Und von daher würde ich sagen, dass wir an der Stelle jetzt schon vielleicht noch eine Frage stellen und dann zur Abschlussfrage kommen.
Okay, dann ist das so.
Ja.
Ja, dann würde ich die Frage da würde ich nochmal auf die Form-Webseite aufmerksam machen wollen. Da habt ihr ja eine Rubrik unter den News, die nennt sich Buch des Monats.
Ja.
Und mir als Gestalterin ist die physische Form und gute Gestaltung von Büchern naturgemäß auch sehr am Herzen liegend und nach welchen Kriterien beurteilt ihr denn diese Bücher?
Also ich weiß, dass diese Bücher, und das muss ich auf die ehemalige Formredaktion eingehen, weil die haben die bewusst rausgesucht, die hatten ja auch teilweise auch in den Zeitschriften natürlich besprochen, wie ich die Bücher auch weiter aussuchen werde oder sie auch sowieso aussuche, das ist an erster Stelle die Originalität. Mhm. Also ist es ein Copycat oder ist es ein Original, wie man es bei allen anderen Gestaltungssachen wahrscheinlich auch machen würde. An zweiter Stelle ist es natürlich Inhalt, Inhalt, Inhalt und an dritter Stelle oder auch gleich. Also Inhalt und wie ist der Inhalt vermittelt? Also hat der oder die Gestalter in sich mit dem Thema so weit auseinandergesetzt, dass sie es intellektuell schafft, das quasi in so ein Artefakt, in gedrucktes Werk zu übertragen. Welcher Mittel bedient sie sich? Ja. Und da freue ich mich immer wahnsinnig über Neuzugänge und ich bin manchmal entsetzt über Bücher, die dann da sind und ich denke, es kann doch nicht sein. Also es ist beides, ne? Es sind ja viele Sachen, die einen begeistern, aber es ist klar, es ist die Originalität und immer zu überlegen, wen oder was kopiere ich vielleicht, hoffe ich, tue ich das nicht und wenn ja, warum tue ich es und wie tue ich es, ja, und wie mache ich es kenntlich oder wie auch immer. Ich finde, das sind Bücher, die auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben und die besonders sind.
Vielen Dank.
Ja gut, aber da kommen wir schon zu unserer Abschlussfrage, die dir ja bekannt ist, die der ganzen Sendung den Namen gibt, nämlich was ist gut?
Hey, das Abendgebet. Was war gut heute? Was wird morgen gut sein?
Was ist gut? Was ist gut?
Ich glaube, alles, was hilft, ich sage es ganz allgemein, alles, was hilft, dass wir zusammen, dass wir inklusiv sind, dass wir verantwortungsvoll sind, dass wir ökologisch verantwortlich sind, weil es muss alles irgendwie enkelfähig werden, wenn es das noch nicht ist. Ja. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich eine Mutter bin, sondern weil ich mich als Teil dieser soziologischen Gruppe, also ich sehe mich einfach als Teil dieser Menschheit und ich denke, wir haben eine Verantwortung. Es muss einfach mehr Verantwortung her, glaube ich. Mehr Verantwortung, mehr Weitsicht, mehr Respekt. Und es muss klarer sein, wer sind die Absender, warum, welche Interessen sind dahinter. wann ist es gut oder es wird gut. Ja.
Farbe bekennen, sozusagen.
Oh, das ist, danke Anna. Danke, Farbe bekennen.
So werden wir die Sendung auch nennen.
Ja. Sehr gut. Danke für den guten, ja, merke ich mir, gute Überschrift.
Okay, vielen Dank. Ja.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und
schön, dass du da warst.
Toll, dass ihr mit diesem Forum auch wirklich viele Hörerinnen erreicht. Und dass man dieses Medium jetzt auch gerne weiterschickt, um, ich nehme jetzt unsere neue Praktikantin, die in Weimar studiert. Und das Erste, was ich gemacht habe, auch bei uns im Büro jetzt, neue MitarbeiterInnen, zu sagen, bitte hört euch mal Teile dieser Podcast-Reihe an, die DDcast, weil ihr dann sehr umfassende Informationsschübe bekommen werdet und ihr euch anders mit Dingen auseinandersetzen werdet.
Das war Barbara Glasner, eine feine Ästhetin, die klare Kante zeigen kann und für die Gestaltung immer auch eine politische Dimension hat. In der kommenden Ausgabe treffen wir dann Dr. Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Dann geht es um politische Bildung, TikTok als wirklich erschütternd problematisches Medium und um die Herausforderung der Gestaltung von politischer Bildung. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.